Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Zum Ende des Kirchenjahres sind Predigttexte vorgeschlagen, die sich in der Regel mit dem Ende dieser Welt und mit der christlichen Ewigkeitshoffnung beschäftigen. Und heute ist ja nun der letzte Sonntag im Kirchenjahr, allgemein Totensonntag genannt, für Christen aber der Ewigkeitssonntag. Ein Tag der Teilnahme am Leid des Jahres, aber auch ein Tag der Hoffnung angesichts persönlichen und weltweiten Leides. Ihn nur als Totensonntag zu begehen, wäre Unglaube. Ihn nur als Ewigkeitssonntag zu feiern, wäre, denke ich, unbarmherzig. Beides ist wichtig und richtig. Der für heute vorgeschlagene Predigttext, der hat auch beides im Blick. Leidvolle Erfahrungen und die Verkündigung des Endes dieser Erfahrungen. Und das Besondere an diesem Text, meine ich, ist, dass die Hoffnung, von der er spricht, für uns fassbar und vorstellbar ist. Die Bibel redet ja nicht nur vom Weltuntergang oder von etwas ganz anderem Unvorstellbaren. Gott lässt uns durch sein prophetisches Wort begreifbare und damit lebendige Hoffnung machen. Ich lese uns den vorgeschlagenen Predigttext aus Jesaja 65, die Verse 17 bis 25. Da sagt Gott durch den Propheten: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, und sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und das soll geschehen: Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Ja, ist das alles, so fragt man sich vielleicht unwillkürlich, wenn man da zuerst von der Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde liest und da anschließend doch, ich sag mal, etwas gedämpftere Töne hört. Etwa kein frühes Sterben mehr, Genießen der Arbeit, friedliches Wohnen im eigenen Haus und so weiter. Und am Ende, da passt der Text dann wieder zum Anfang. Ist das alles so, fragt man sich auch, wenn man manche Kommentare dazu durchliest. Vielleicht haben ja auch gerade deshalb die Verfasser der Predigttextordnung die Verse 20 bis 22 weggelassen. Diese etwas gedämpfteren Töne. Ich wollte sie nicht so einfach streichen. Die Spannung in diesem Text, die kann man relativ leicht auflösen. Die meisten Ausleger beziehen ihn auf das sogenannte tausendjährige Reich, das am Ende der Endzeit, in der wir leben, mit der Wiederkunft Christi beginnt und an dessen Ende, kurz gesagt, alles einmündet in diesen neuen Himmel und die neue Erde. Und die wichtigeren gläubigen Ausleger sind sich nicht ganz einig darüber, wo genau bei den neutestamentlichen Prophezeiungen, wir haben ja eben von Edith eine Menge davon gehört, der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi einzuordnen ist. Aber die meisten sind sich sicher, dass dies auf jeden Fall vor Beginn dieses tausendjährigen Reiches geschehen wird, also vor dem, was unser Text ankündigt. Aber ich denke, wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass diese Prophezeiungen im Neuen Testament stehen und dass zur Zeit Jesajas davon ja noch keine Rede sein konnte. Jesaja hat das Kommen Jesu zwar angekündigt, aber er war ja noch lange nicht da, das hat ja dann noch so runde 600 Jahre gedauert. Deshalb denke ich, sollten wir diesen Text so nehmen, wie er überliefert ist, und darüber nachdenken unter dem Thema Gott schafft alles neu. Und dazu ein erster Gedanke, der sich mit dem beschäftigt, was Gott noch plant. Der Beginn unseres Textes sagt uns, dass Gott etwas ganz Neues schaffen wird und will, etwas unvorstellbar Neues. Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Etwas unvorstellbar Neues. Alle menschlichen Aussagen und Auslegungen, die bleiben dahinter zurück. Unser Denken und unsere Sprache reichen dafür nicht aus. Und darüber lässt sich auch nicht predigen. Wie könnte ich denn predigen über einen neuen Himmel und eine neue Erde, die ich mir in ihrer Größe und ihrer Herrlichkeit nicht einmal annähernd vorstellen kann? Paulus hat ja einmal berichtet, dass er in den dritten Himmel entrückt worden sei. Können wir nachlesen in 2. Korinther 12, Vers 2. Aber beschreiben konnte er das auch nicht. Halten wir also fest, Gott kündigt durch den Propheten an, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Wann er das tun wird und wie er das tun wird, das bleibt sein Geheimnis. Und für uns wird bestimmt alles ganz neu sein. Lassen wir es deshalb einfach mal so stehen. Vers 18. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe, denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Gott bleibt der Schöpfer. Er kann, er will und er wird die gefallene Schöpfung wieder zu seiner Schöpfung machen. Ich will, sagt er. Und das sagen uns die im Text genannten Einzelheiten. Die Hoffnung auf dieses erneuernde Handeln Gottes ist eine Hoffnung für diese Welt, für das irdische Jerusalem. Es ist nicht das Paradies auf Erden, das sich zum Beispiel die Zeugen Jehovas so plastisch vorstellen. Nach den Aussagen des Textes ist es zunächst eine Erneuerung. Übrigens von einer Überwindung des Todes und von der Sterblichkeit sagt Jesaja nichts. Das sagt wieder erst das Neue Testament. Aber auch ohne diese letzte Klarheit wird uns bestimmt deutlich, dass das kommende Leben qualitativ ganz anders sein muss und wird. Gott will, ich sag's mal so, Gott will noch etwas investieren in seine alte Erde. Sie ist und bleibt seine Schöpfung. Und das gilt auch für die dort lebenden Menschen, die ihn so dringend brauchen, aber leider an ihm vorbeileben. Noch eine Chance? Ganz bestimmt. Für die Israeliten damals, zur Zeit des Jesaja, muss diese Verheißung sehr mutmachend gewesen sein. Sie hatten nach menschlichem Ermessen kaum eine Chance, aus Babylon nach Hause zurückzukehren und Jerusalem wieder aufbauen zu können. Und die Verheißung muss eigentlich auch mutmachend sein für das heutige Israel, sofern es der Schrift noch glaubt. Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie man auf solch einem Pulverfass überhaupt leben kann, umgeben von einer Übermacht an Feinden. Wie kann man da einigermaßen normal leben mit dieser ständigen Bedrohung von Leib und Leben? Und wie toll muss dann der Vers 18b klingen? Ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und die Fortsetzung in Vers 19. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und wir? Was bedeutet das für uns? Abwarten, bis es kommt? Manch einer hat ja schon gemeint, dass Verurteiler uns letztlich zu untätigem warten. Aber das kann nicht sein. Mir ist dazu ein Wort von Spener, einem der Väter des Pietismus, wichtig geworden. Der sagt in seinem bekannten Hauptwerk Pia Desideria oder Fromme Wünsche: Es besteht kein Zweifel, dass auch ohne uns sich göttlicher Ratschluss verwirklicht. Doch wo wir säumig sind, das zu tun, was unseres Amtes ist, wird Gott anderweitig Hilfe schaffen und seine Ehre retten. So wird das sein. Unser Text weist ja ganz eindeutig auf die Zukunft der Menschheit und dieser Welt hin, und dem gehen sicher Zeichen voraus. Deshalb ein zweiter Gedanke, der sich mit dem beschäftigt, worauf wir Acht haben müssen. Da ist zunächst einmal Israel. Israel ist ja die erste Adresse dieses prophetischen Wortes. Und deshalb gilt es, auf Gottes Handeln an seinem Volk Israel zu achten. Es gibt ja darüber hinaus noch viele alttestamentliche Prophetien, die Israel betreffen. Und deshalb kann man sicher sagen, dass Israel so etwas ist wie der Zeiger an der Weltenuhr. Wenn man so will, dann haben die letzten 5 Minuten auf dieser Uhr im Jahre 1882 begonnen, als die ersten jüdischen Rückwanderer in Israel ankamen. Damals begann die Sammlung des Gottesvolkes, die schon im Alten Testament verheißen und angekündigt worden war. Und das nächste wichtige Datum war das Jahr 1948, die Gründung des Staates Israel gegen geradezu übermächtigen Widerstand, aber geschenkt von Gott, der sein Volk nicht lässt. 73 Jahre lang besteht dieser Staat nun schon, und eigentlich ist er doch nur ein ganz kleiner Fleck auf der Landkarte, umgeben von einem Meer übermächtiger islamischer Staaten, deren wichtigstes Ziel es ist, diesen Fleck verschwinden zu lassen. Und dass es trotz dieser Übermacht immer noch existiert, das ist kein politisches Phänomen und hat auch nichts zu tun mit der oft behaupteten militärischen Übermacht. Ich denke, das ist ein geistliches Ereignis, ein für uns alle sichtbares Zeichen der Treue Gottes, der sein Volk nicht lässt, auch wenn es zu großen Teilen heute ebenso an ihm vorbeilebt wie damals zur Zeit des Jesaja. Gott lässt sein Volk nicht. Deshalb lasst uns achten auf sein weiteres Handeln an diesem Volk. Und ein zweites, worauf wir achten sollten, ist das Handeln Gottes durch Jesus Christus. Mit Jesus hat ja nun wirklich ein neues Zeitalter begonnen. Nun mag man sagen, das hat doch mit unserem Text nur am Rande zu tun. Da kommt er ja gar nicht vor. Wirklich? Ich lese mal Vers 24a. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Gott hat schon geantwortet. Und zwar in der Menschwerdung Jesu. Und durch Jesus haben wir eine Direktverbindung zu Gott. Die Frage ist dabei nur, nutzen wir diese Verbindung? Leben wir in dieser Verbindung? Oder sind wir die Alten geblieben? Legen wir unser ganzes Leben in seine Hand oder behalten wir Teile davon zurück? Mit Christus beginnt die angekündigte neue Schöpfung schon hier und jetzt. Paulus sagt in 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ist die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, bin ich in Christus? Und als ein drittes haben wir doch auch Grund zum Danken für manches, was sich schon vorab so entwickelt. Ich denke da zum Beispiel an den zweiten Teil von Vers 19. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens und die Stimme des Klagens. Wir verkennen doch hoffentlich nicht, was es bedeutet, dass wir zum Beispiel in unserem Land schon 76 Jahre lang Frieden haben. Hier haben doch menschliche Bemühungen unter den bewahrenden Händen des Schöpfers Früchte getragen, gar keine Frage. Und es gibt sicher noch so manches andere, dessen Beginn Gott nicht verschiebt auf die Zeit, die unser Text ankündigt. Deshalb lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Neue Testament sieht uns als künftige Gemeinde, als das vollendete Gottesvolk. Und so gesehen erfüllt sich auch der Vers 10a, wo Gott sagt, ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Der augenblickliche Zustand dieser Welt soll uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass das einmal gelten wird. In der Morgenandacht am Freitag im Evangeliumsrundfunk, da sagte die Moderatorin einen Satz, der genau in diese Situation trifft. Christliche Hoffnung verbindet unsere Gegenwart mit den herrlichen Aussichten für uns in der Ewigkeit. Und ein dritter Gedanke schließlich beschäftigt sich mit dem, woran wir auch im Leid teilhaben dürfen. Die Israeliten, die hier angesprochen sind, die befinden sich ja nun schon seit vielen Jahren im erzwungenen Exil in Babylon und damit in einer wirklich leidvollen Situation. Und in diese Situation hinein, sagt Gott in Vers 18, freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe, denn ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und diese Aufforderung zur Freude, zum Jubel, zum Gotteslob, die mag für die Betroffenen angesichts ihrer Situation ein wenig befremdlich klingen. Aber wir wissen ja aus vielen Psalmen und vielleicht hier und da auch aus eigener Erfahrung, dass Klage und Gotteslob oft nah beieinander liegen. Gott redet ja hier zu Menschen, die angeschlagen sind, die Leid tragen, die neue Hoffnung brauchen. Und Gotteslob kann Hoffnung bringen und Leiden eine Grenze setzen. Das ist etwas, das uns gerade in persönlichen Nöten helfen und uns wieder aufrichten kann. Aber der Herr ist immer noch größer, größer als ich denken kann, werden wir gleich singen. Geschwister, man kann Gott sogar unter Tränen loben. Und in diesen Zusammenhang gehört nun auch die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Jesus hat uns gewissermaßen in Rufweite des Vaters gebracht. Auch Leid, Not und Krankheit schneiden uns nicht davon ab. Ja, vielleicht bringen sie uns noch näher zu Gott und treiben uns immer mehr in seine Arme. Ich denke da auch an die gegenwärtige Corona-Situation, die doch Anlass zu großer Besorgnis gibt, in der viele Angst haben, sich anzustecken und der ja niemand mehr so recht weiß, was am sinnvollsten zu tun bzw. zu lassen ist. Kinder Gottes haben da immer eine Adresse, die ermutigt zum Gebet, gerade auch aus der Tiefe. Und wir sollten dabei nicht vergessen, dass auch Jesus so gebetet hat. Und Vers 24, eben schon genannt, sagt uns ja, ehe sie rufen, will ich antworten. Unser Vater im Himmel weiß doch vorher schon, was uns bewegt und zu ihm treibt. Und seine Zusage gilt nicht erst in der neuen Schöpfung, sondern heute schon. Und da ist noch etwas, woran wir auch im Leid teilhaben dürfen, was uns im Leid halten und aufrichten kann. Eben die Gewissheit, dass Gott Neues schafft. Und das sagt uns doch auch, Gott lässt den verfahrenen Karren eines Menschenlebens wie auch der ganzen Welt nicht einfach so im Dreck stecken. Er verschrottet doch nicht einfach, was er geschaffen hat. Und darin liegt die Chance des persönlichen Lebens, denn Umkehr und Erneuerung sind immer noch möglich. Und darin liegt die Hoffnung einer ganzen Welt, der wir Christen die Botschaft von dieser Hoffnung schuldig sind. Gott schafft alles neu. Das ist wohl die wichtigste und ermutigendste Botschaft, die Jesaja auch für uns hat. Und ich denke in diesem Zusammenhang auch an manche Worte und Verheißungen, die uns so in den letzten Tagen geschenkt worden sind. Ich nenne mal ein solches Wort, das sich direkt auf unseren Predigtext beziehen kann. Das ist der Lehrtext von Mittwoch, aus 2. Petrus 1, Vers 19. Da sagt der Apostel, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das ist genau das, was in unserem Text steht. Und das sollten wir tun und dabei auch die Losung von Freitag im Blick haben, aus Psalm 68, wo zugesagt wird, wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, der vom Tode errettet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns dieses Lied jetzt singen, aber der Herr ist immer noch größer.